SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Montagvormittag eine neue Ausgabe Svens. Leute, ich begrüße ganz herzlich Florian Werner. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Schriftsteller, gehören zur zweitgrößten Minderheit in Berlin, leben dort seit 20 Jahren. Welche Reaktion kriegen Sie denn, wenn Sie dort sagen, ja, ich bin Schwabe?
Das sage ich natürlich wohlweislich nur ganz, ganz selten in Berlin. Nein, es ist ja nicht so schlimm. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Ne? Man wird jetzt nicht furchtbar diskriminiert. Aber durchaus so, wenn man in geselliger Runde mal sagt so, ja, ich komme aus Stuttgart, dass wirklich immer sagt so, oh, cool, geile Stadt oder so, Mensch, da wollte ich schon immer mal hin. Passiert circa nie, sondern die Reaktion ist immer eher so ein bisschen betretenes Schweigen, als hätte man gerade gesagt, ich heute gerne Katzenbabys in meiner Freizeit oder so. Oder dass man sagt, Stuttgart, oh, du bist auch so ein Sauschwabe, der hier die Mieten nach oben treibt. Genau, also die Rolle der Stuttgarter im berlinischen Ausland ist durchaus umstritten.
Wie viel ist Frotzelei und wie viel ist wirklich noch Schwabenbashing? Sie haben es jetzt schon mal so ein bisschen beschrieben. Ich glaube, es gab ja mal eine Zeit so vor 10 Jahren, da war schon viel Bashing mit dabei.
Genau, da gab es dann so merkwürdige Graffitis an Häuserwänden, auch tatsächlich direkt bei mir um die Ecke irgendwie, kauft nicht bei Schwaben. Also ganz furchtbare Nazi-Anspielungen oder totaler Schwabenhass war so eine Initiative. Ich glaube, das war eigentlich immer so ein bisschen ironisch gemeint, aber trotzdem äußerte sich doch, glaube ich, schon mal so ein Ressentiment, dass man dachte, naja, das kann man, bei den Schwaben kann man es ja machen, denen geht es ja sowieso super, ne? Die sind alle reich, wohlgenährt, essen immer schön ihre Spätzle und ihre Brezeln und über die kann man ja auch mal herziehen. Also da war so ein gesunder Konsens da, dass man da auch mal spotten darf.
Die Prenzl-Schwäbin hat es dann mit Humor genommen und daraus eine Comedy-Karriere gemacht.
Genau, die Bärbel Stolz, die ich auch sehr schätze und auch schon lange kenne, die wohnt tatsächlich auch direkt bei mir um die Ecke. Die sehe ich natürlich auch manchmal da auf dem Kollwitzmarkt, wo die Prenzl-Schwäbinnen und Schwaben ihr Biogemüse kaufen. Genau, die hat es auf die Spitze getrieben natürlich mit ihrer Comedy.
Damals waren es die Schwaben, die es so abbekommen haben. Jetzt wurde dann häufiger diskutiert, ja, in den Restaurants in Berlin, da wird nur noch Englisch gesprochen. Ist das so? Der normale Wandel der Zeit, irgendeiner kriegt es gerade immer ab.
Genau, das ist so, in der Tat, genau. Es geht ja dann oft über die Sprache, interessanterweise. Ne? Vor 10 Jahren hat damals Wolfgang Thierse, also der ehemalige Bundestagspräsident, in einem vielbeachteten Interview sich darüber beschwert, dass die Schwaben in Berlin immer Weckle bestellen beim Bäcker und nicht Schrippen sagen, wie sie es gehört.
Ich glaube, er sagte doch noch, sie mögen dann endlich ihnen klar sein, dass sie in Berlin sind.
Genau, ja. Die müssen doch nicht immer ihre Engstirnigkeit importieren, ne, aus dem schrecklichen Schwaben und dann wollen sie es genauso sauber bringen, am Ende noch die Kehrwoche mit, Gott bewahre. Genau, das war also die größte Angst und genau jetzt ist natürlich tatsächlich sehr viel internationaler geworden, Berlin, in den letzten 10, 15 Jahren. Und man hört sehr, sehr viel Englisch auf der Sprache. Und seitdem ist sozusagen der Prenzl-Schwabe die kleinere Bedrohung geworden.
Florian Werner bei uns in SWRs Leute. Sie sagen, Stuttgart ist der Ort der Republik, in dem sich die Zukunft des Landes zusammenbraut. Ja, da kommen jetzt vielleicht die Leonberger oder Balinger und sagen, ja klar, Stuttgart erhält sich mal wieder für was Besseres. Ist doch ein gängiges Klischee, ne? Wie wollen Sie jetzt überzeugen?
Ja, Leonberg und Baling sind natürlich auch wichtig und ganz tolle Orte. Was ich interessant fand, ist, dass gerade in den letzten Jahren und vielleicht Jahrzehnten Stuttgart immer der Ort war, wo eigentlich gesellschaftliche Entwicklungen, die nachher in Gesamtdeutschland virulent wurden, begonnen haben. Also egal, ob das Wutbürger oder vielleicht auch Mutbürgertum war, also im Zuge der Proteste gegen Stuttgart 21. Vor 2 Jahren waren es dann die Querdenken 7-11-Demos, die dann exportiert wurden in alle Welt oder in ganz Deutschland zumindest. Die erste grün-schwarze Landesregierung, also ein Modell, von dem man lange dachte, dass es vielleicht auf Bundesebene Schul machen würde, hat hier ihren Sitz. Die Waldorfschulbewegung, der ADAC, die Wiege der Automobilindustrie, also all das kommt aus dem Kessel, als wäre das so eine Petrischale, wo zusammengemischt wird, was nachher im ganzen Land eben wichtig wird.
Wobei sich da natürlich auch viele bundesweite andere Städte finden lassen, wenn man da guckt, was sind so Superlative. Oder in Leipzig gab es weltweit die erste Messe, die Mustermesse. Oder in Karlsruhe haben sich dann die Bundesgrünen gegründet. Schon von vor fast 160 Jahren hat sich die SPD in Leipzig gegründet. Man könnte ganz viel nennen. Aber Ihnen liegt Stuttgart natürlich ganz besonders am Herzen. Aus welchem Grund?
Genau, also ich bin tatsächlich in Berlin geboren, wo ich eben auch jetzt seit über 20 Jahren wieder lebe, aber meine formativen Jahre, meine prägenden Jahre von 4 Jahren bis 19 habe ich in Stuttgart verbracht, bin also hier erst in den Kindergarten gegangen, dann Grundschule, dann Gymnasium, unten im Kessel, Karls-Gymnasium. Und genau, das heißt, das war natürlich eine irre wichtige Zeit. Und jetzt sozusagen im gestandenen Alter von 50 Jahren habe ich gemerkt, ich muss wieder zurück an den Ort des Ursprungs.
Da lässt sich manchmal die Perspektive wechseln. Wo kam Ihnen denn zum Beispiel der Gedanke, dass Athen und Stuttgart etwas gemeinsam haben?
Genau, also Stuttgart, ich setze es dann manchmal so in Anführungszeichen, die kann man das ganz schwer mitsprechen. Das ist ja sozusagen mehr als nur diese konkrete Ort, sondern eben ein Prinzip, das Stuttgart-Prinzip. Also so wie wenn man Athen sagt, man meint aber eigentlich die antike Demokratie, oder man sagt Manchester, aber man meint nicht diese Stadt in England, sondern man meint den Industriekapitalismus des späten 19. Jahrhunderts. Und so würde ich sagen, Stuttgart, damit meine ich auch Balingen und Leonberg und Frankfurt und Köln und Berlin, alle zusammen. Das ist sozusagen die Stadt der Gegenwart, wo sich eben all diese Strömungen, die ich eben beschrieben habe, zusammenfinden.
Sie beschreiben dann auch einige schöne Zitate. Max Gold hat zum Beispiel mal etwas gesagt über den Talkessel.
Genau, das müsste sich anfühlen, wie in einem Kübel mit Marmelade zu leben, meinte Max Gold, der hervorragende Schriftsteller und Essayist. Genau, da merkt man schon, dass auch unter Künstlern da gewisse Vorbehalte gegenüber der Stadt, so schön sie dann doch ist, wenn man hier ist, immer wieder herrschen.
Haben Sie dann auch nachgeforscht, woher diese ganzen Vorbehalte, all diese Klischees kommen?
Das ist natürlich im Einzelnen schwer zu sagen, aber ich glaube, es gibt da so eine Art Konsens. Die Stuttgarter Autorin Anna-Katharina Hahn hat mal gesagt, irgendwie Stuttgart-Bashing sei in die DNA aller Nicht-Schwaben verhäkelt. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Da gab es irgendwann mal keine Abstimmung, aber so ein Konsens. Stuttgart, das sind so ein bisschen die Ostfriesen der Neuzeit, ne? Da einigen wir uns drauf, da davon mal draufhauen, aber sie haben natürlich alle die Stadt total unterschätzt.
Warum wir alle ein bisschen Stuttgart sind, das verrät Schriftsteller Florian Werner bei uns in SWR1 Leute. Woran haben Sie es denn heute an sich festgemacht? Gab es eine Situation?
Natürlich erstens an den Brezeln, die ich zum Frühstück gegessen habe und dann aber auch auf dem Weg hierher zum SWR bin ich umgestiegen am Charlottenplatz und habe ein Wahlplakat einer großen deutschen liberalen Partei gesehen. Und da sollte offensichtlich Werbung gemacht werden für das 9-Euro-Ticket oder eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Und dann ging es eben drum, so ein bisschen polemisch, ironisch, kein Geld für den öffentlichen Nahverkehr, dann sollen sie doch Porsche fahren. Ne? Also offensichtlich, das war natürlich ironisch, die armen Leute, wenn sie nicht ÖPNV sich leisten können, sollen sie Porsche fahren. Aber Porsche natürlich, die große Sportwagenfirma aus Stuttgart, sogar mit dem Stuttgarter Rössle vorne als Markenemblem auf dem Kühler, ist also sozusagen synonym für luxuriösen Autoverkehr. Ne? Das versteht sofort jeder.
Dieses Plakat würde Ihnen in Berlin wahrscheinlich dann auch begegnen.
Vermutlich. Ne? Ich habe es heute Morgen in Stuttgart zum ersten Mal gesehen, aber das ist natürlich auf ganz Deutschland anwendbar.
Auf ganz Deutschland anwendbar, dass die Vermögens- und Einkommensunterschiede immer mehr zunehmen. Wie kriegen Sie das denn jetzt mit Stuttgart unter einen Hut?
Genau, das ist natürlich ein Problem, was tatsächlich alle Städte betrifft, also vor allem auch Städte wie Duisburg oder Bremen oder so. Das sind, glaube ich, die Städte, wo das am meisten auseinanderklafft. In Stuttgart fand ich interessant, dass sozusagen der Talkessel, der versinnbildlicht das ja fast so ein bisschen. Ne? Also es gibt eben dieses Oben und Unten, Arm und Reich. Das ist quasi topografisch abgebildet und natürlich die Industrieareale, die eher Arbeiterviertel, Ostend und so weiter, die sind alle eher in Neckarnähe, unten im Talkessel und dann oben hat man den Killesberg, ne? Killesberg Baby, wie es bei Thomas D. heißt. Ne? Also so die reichen Gegenden, das heißt, man hat wirklich vor Augen eben auch die Schwierigkeit, die es bedeutet, in Deutschland von unten nach oben zu kommen, die kann man quasi physisch spüren in Stuttgart.
Jetzt ist Stuttgart die Metropole mit dem höchsten Starkregenrisiko in Deutschland. Was bedeutet das denn für die Zukunft?
Na, auch in der Hinsicht, glaube ich, ist Stuttgart eine Art Versuchslabor für Deutschland. Natürlich, wir erleben alle gerade hautnah die Klimakatastrophe. Im Osten Deutschlands ist es eher die Dürre, in Stuttgart dann eher der Starkregen, der zu schaffen macht. Was das bedeuten wird, jetzt wurde ja, letztes Jahr konnte man ja auch sehen, ein riesiger Düker gebaut, also so ein meterbreites Rohr, wo eben die Wasser des Nesenbachs, alles Wasser, was in den Kessel fällt, das wird unter dem Bahnhofsneubau durchgedrückt, hoffentlich, ohne ihn nach oben zu schwemmen. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen und wahrscheinlich wird man es in Stuttgart zum ersten Mal spüren, wenn die Starkregenfälle zunehmen und dann plötzlich der doch der Bahnhof voller Wasser läuft.
Weil Sie den Bahnhof gerade ansprechen, der Bahnhof ist direkt auf Ihrem Buch Der Stuttgart-Komplex zu sehen und davor aber ein Swimmingpool. Was hat es mit diesem Bild auf sich?
Genau, das ist eine wunderbare Collage von einer Stuttgarter Künstlerin, mit der ich auch erfreulicherweise befreundet bin, Anna Ingerfurt, wo sie so aus alten Stuttgart-Bildbänden aus den 70ern das zusammenschnipselt. Und wir haben eben diesen Monatsbau, den jeder kennt, den Hauptbahnhof. Und dann im Vordergrund quasi das Mineralbad Berg. Und das könnte apokalyptisch wirken. Also klar, dieser Treppe runter zum Tiefbahnhof, zur Arnolf-Klett-Passage, die ist offensichtlich voll Wasser gelaufen. Aber das sind eben lauter Menschen mit Badekappen, die sich da vergnügen in diesem Wasser, was im Bahnhof steht. Also so ein ganz merkwürdiges Beieinander von Freude und Katastrophe. Und das hoffe ich auch in meinem Buch eingefangen zu haben.
Florian Werner bei uns in SWR1 Leute. Wir haben gerade darüber gesprochen, auf die Frage, woran Sie festgestellt haben, ein bisschen Stuttgart zu sein. Und Sie sagten, ja, die Plakate, die gerade aufgehängt worden sind
genau. In
der Stadt. Und es kommt ein Hinweis von Max. Vielen Dank an Max. Er sagt, das angebliche FDP-Plakat ist eine Satireaktion eines Künstlerkollektivs. Die FDP prüfe gerade aktuell rechtliche Schritte. Also wir haben gerade mal nachgeguckt. Dies irae, Sie als alter Lateiner können es übersetzen.
Genau. Der Tag des Zorns, Dies Irae, so nennt sich dieses Künstlerkollektiv. Also offensichtlich der Tag der Abrechnung mit der FDP ist gekommen. Und ich bin total drauf reingefallen. Ich war noch nicht ganz wach, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Aber
das geht wahrscheinlich
gelungene
den meisten
Parodie.
So. Ja. Also von daher, aber der erste Gedanke erstmal mit Stuttgart. Und Sie haben es gesehen dann auch, als Sie vom Bahnhof kamen. Bahnhof ist ein Stichwort, was einfach symbolisch für Stuttgart inzwischen steht. Das Projekt, die Baustelle S21. Wie verfolgen Sie es denn?
Ja, ich verfolge es natürlich insofern, als ich gestern Abend bin ich spät hier angekommen, aus Berlin kommend mit dem ICE, fast pünktlich. Und natürlich ist es erstmal ziemlich grotesk. Man kommt irgendwo so im Bahnhofsvorfeld draußen an, muss dann ungefähr 2 Kilometer laufen in einem großen Bogen, bis man endlich im eigentlichen Bahnhof ist. Und diese Situation, ich weiß, anders lässt sich das sicherlich auch baulich nicht lösen, die besteht ja schon seit einigen Jahren. Jetzt habe ich das Gefühl, das Glück, ich bin noch halbwegs gut zu Fuß, aber natürlich Leute irgendwie im Rollstuhl oder mit Kinderwagen oder auch die schon etwas älter sind, für die ist eigentlich Stuttgart fast nicht mehr ansteuerbar, habe ich das Gefühl. Also ich finde, das ist schon ein sehr, sehr hoher Preis, der da auch gerade für Reisende und für die Bevölkerung zu zahlen ist und natürlich der Preis, der für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu zahlen ist, der inzwischen, glaube ich, sich so bei den 10 Milliarden plus X eingependelt hat, der ist auch nicht von Pappe.
Absolut. Und der Umgang mit diesem Riesenprojekt, inwiefern ist der sinnbildlich für Deutschland? Man denkt natürlich erstmal an den Berliner Flughafen. Ne?
Genau, als Berliner darf man sich oder als Stuttgarter Berliner gar nicht aus dem Fenster hängen, weil natürlich BER, der Berliner Flughafenneubau, auch ein Wahnsinns-Milliardengrab war, ja auch sich, muss man niemand erzählen, viele, viele Jahre verzögert hat. Also insofern glaube ich, aber ist dann doch auch Stuttgart 21 und Stuttgart wieder ein tragisches Modell für die Republik, denn hier wurde ja als erstes begonnen, ne, mit dieser Untertagelegung des Bahnhofs. Immerhin hat man nicht den Stuttgarter Flughafen versucht, unter Tage zu legen. Das würde, glaube ich, nicht gut gehen.
Die Meinung von Winfried Kretschmann war im Wahlkampf eine andere als nach dem Wahlkampf. Ist das ebenfalls sinnbildlich für Deutschland?
Ich glaube, diese Tendenz, also es wurde dann ja, nachdem Kretschmann die Wahl gewonnen hat, das Ganze zu einem Bürgerentscheid umgewidmet. Also plötzlich hat die direkte Demokratie eine große Rolle gespielt, die sonst nicht so wohl gelitten ist. Und der Bürgerentscheid, der ging dann ja auch wunschgemäß so aus, dass man dafür stimmte. Fertig bauen war ja der Slogan, glaube ich. Da war man noch weit davon entfernt, fertig zu bauen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Kompliziert ausgedrückte Abstimmungs...
Genau, sehr komplizierte Fragen, die man eigentlich nur so auf gut Glück richtig beantworten konnte bei dieser Volksabstimmung. Ich glaube, diese Tendenz, dass wenn es irgendwie unangenehm ist, dann plötzlich doch die Leute direkt abstimmen zu lassen, das hat man dann später auch beim Brexit gesehen. Ne? Also dann schiebt man plötzlich den schwarzen Peter so der Wählerschaft zu und sagt danach so, ach,
ihr habt doch entschieden.
Ich wasche meine Hände in Unschuld, ihr wollt das ja so. Das Volkes Wille hat gesprochen. Das finde ich zumindest in dieser vorliegenden Form, wo offensichtlich auch die Leute, die nicht richtig informiert waren, doch auch sehr fragwürdig.
Schriftsteller Florian Werner bei uns in SWRs Leute. Sie haben über den Stuttgart-Komplex geschrieben. Wir hatten es gerade davon, dass die unterschiedlichsten Meinungen vor der Wahl und nach der Wahl einfach anders sind. Und das Versprechen damals mit Stuttgart 21 und Winfried Kretschmann. Und jetzt nehmen wir uns ein anderes Beispiel vor, das viel diskutierte Thema, nämlich eine mögliche Impfpflicht. Da gab es dann auch die unterschiedlichsten Meinungen. Und diesen Begriff Querdenker, den haben Sie sich nämlich mal ganz genau angeguckt.
Genau, interessanterweise der Slogan Querdenken, damit sollte ja mal der Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs schmackhaft gemacht werden, ne? Weil der ja wirklich quer zum bisherigen Gleiskörper steht, ne? Querdenken. Seitdem hat der Begriff doch semantisch ziemlich gelitten. Ja, also man würde den heute wahrscheinlich nicht mehr als Werbeslogan verwenden, eben durch die sogenannten Querdenker, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung protestiert haben. Und auch da war eben Stuttgart wieder einmal die Speerspitze, wenn man so möchte, federführend. Michael Ballweg natürlich, der Unternehmer von hier, der eben mit Querdenken 7.11 erstmals im Frühjahr 2020 diese Proteste ins Leben gerufen hat und dann aber auch gleich so sehr schwäbisch geplant, fand ich auch so gleich exportiert nach Berlin. Es wurden ja Reisebusse gemietet und dann tausende Demonstranten verschickt in die Hauptstadt.
Sie meinen, das gut Organisierte ist typisch schwäbisch?
Genau, es war schon sehr, sehr gut organisiert und Herr Ballweg hat sich auch gleich die Markenrechte an den Begriff Querdenken irgendwie mit 20 verschiedenen Telefonvorwahlen gesichert. Also das ist schon alles sehr pragmatisch gedacht.
Sitzt jetzt in Untersuchungshaft und Jens Spahn und die damalige Bundesregierung, die hatten sich ja klar gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Im November 21 gab es dann den Kurswechsel bei manchen Ministerpräsidenten.
Genau, damals hat der Winfried Kretschmann dann sogar zusammen mit Markus Söder von der CSU, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, vor 10 Jahren oder so hätte man sich das träumen lassen, dass ein Grüner zusammen mit einem CSU-Mann gemeinsame Sache macht. Die haben dann eben gemeinsam für eine allgemeine Impfpflicht plädiert, damals in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Also da waren plötzlich so Allianzen zwischen eben dem ehemals links-grünen alternativen Spektrum und dem doch sehr, sehr braven bayerischen bürgerlichen Spektrum da, die man sich nie hätte träumen lassen.
Weil Baden-Württemberg vielleicht auch so lange schwarz geprägt war?
Genau, es war sehr lange schwarz geprägt. Dann kam eben spätestens mit Stuttgart 21 der Wechsel. Plötzlich sind die Grünen hier stärkste Kraft. Also auch da wirklich wegweisend, vielleicht für die Bundespolitik.
Naja, das sind knapp 15%, über die wir da sprechen.
Ja, genau. Also da ist noch einiger Weg. Aber ich glaube, wenn man da sozusagen, Winfried Kretschmann hatte ja so einen Typus des Oberrealo-Grünen geprägt, dem Robert Habeck wahrscheinlich immer nacheifert. Ne? So diese Art und Weise, wie man breite Bevölkerungsschichten anspricht, wie man auch plötzlich für ehemalige CDU-Wähler wählbar wird, auch irgendwie so verwurzelt ist in so einem bodenständigen Milieu. Das hat Kretschmann schon sehr erfolgreich als Modell etabliert.
Was Sie dann schreiben von einer tiefgreifenden psychischen Kränkung bei Covid, nicht nur eine potenziell tödliche Krankheit. Wie meinen Sie das?
Na, ich glaube, ein Großteil der Wut und des Unbehagens gerade gegen die allgemeine Impfpflicht, die ja womöglich auch zu Recht umstritten ist, war, dass man natürlich gerne heute mehr denn je in seiner Besonderheit und Singularität gesehen werden möchte als Mensch. Man möchte ja, wir wollen alle wirklich als Individuen gesehen werden. Und dann plötzlich kommt eben so eine allgemeine Verfügung, die sagt so, okay, wir haben jetzt eine Krise und vor der seid ihr erstmal alle gleich. Und tatsächlich, muss man sagen, vor 2,5 Jahren oder so, wusste man ja auch einfach noch nicht, ne, sozusagen, welche Gruppen sind besonders gefährdet, welche nicht.
Wer sollte sich impfen lassen? Die
Verunsicherung war riesig. Und ich muss gestehen, ich habe da ein gewisses Verständnis dafür, bei einer Gesellschaft mit 80 Millionen Individuen, dass man erstmal sagt, wir können jetzt nicht jeden Fall einzeln ausdiskutieren, sondern wir machen es erstmal so allgemeine Verfügung. Dann natürlich muss man irgendwann auch differenzieren. Aber ich glaube, ich nenne das dann im Buch die vierte Kränkung, also so eine Kränkung des modernen Menschen, der eben doch gerne gesehen werden möchte in seiner ganz besonderen Besonderheit. Und manchmal geht es einfach nicht. Also insofern, glaube ich, waren diese Corona-Proteste auch eher exemplarisch für so ein Streben nach eben Singularität heute.
Florian Werner bei uns in SWR1 Leute. Wenn wir über Stuttgart sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die anthroposophische Weltanschauung sprechen. Großes Thema in Ihrem Buch, der Stuttgart-Komplex. Wie nähern Sie sich dem Thema?
Ja, zunächst mal biografisch. Also ich war eben hier in Stuttgart in einem Waldorf-Kindergarten, damals in den 70ern. Die 70er Jahre, 80er Jahre waren ja so die Phase, wo wirklich die Anthroposophie und eben die Waldorfschulbewegung wirklich zu einem Massenphänomen wurde. Und so war eben auch ich eines der ersten Kinder in so einem Waldorf-Kindergarten. Das hat mich sicher geprägt. Ne? Also auch viele meiner Freunde, ich bin dann später eben auf eine staatliche Schule, Staatsschule, sagt man dann ja gerne, in der Waldorfschule gegangen. Aber trotzdem habe ich da immer viel Kontakt gehalten zu Waldorf-Schülerinnen und Schülern. Deswegen habe ich da erstmal so eine persönliche Anbindung. Gleichzeitig habe ich eben auch viele theoretische Werke gelesen zur Anthroposophie, zu Rudolf Steiner, habe auch Originaltexte von Steiner gelesen natürlich und versucht es dann auch kritisch zu beleuchten.
Ja, der durchaus umstritten ist, das muss man dann wiederum differenziert sehen. Die Waldorfschulen sind mit vielen Klischees verbunden und bei der Pandemie schienen dann auch die Anhänger nochmal eine ganz besondere Rolle zu spielen.
Genau, das ist natürlich ein brandheißes Thema, das ist mir auch bewusst. Immer die Frage sozusagen, woraus rekrutieren sich eigentlich die Impfgegner, die sogenannte Querdenkenbewegung. Und das ist ja in Deutschland ganz interessant, ne? In Ostdeutschland, eben auch im Berliner Raum, wo ich jetzt lebe, das sind das eher so die AfD-Anhänger, die zu den Querdenken-Demos gehen. Das ist ein ganz klar rechtes Spektrum. In Baden-Württemberg, da ist es eher so ein linksalternatives Milieu, ganz viele ehemalige oder noch heute Grünen-Wähler und eben auch Menschen, die der Anthroposophie nahestehen, ist auch klar. Es gibt in Stuttgart 5 Waldorfschulen, also das ist wirklich die Hochburg der Waldorfbewegung, wurde ja auch hier gegründet vor 100 Jahren. Das heißt, natürlich kommen die Leute auch aus dem Milieu. Und ich glaube, was sozusagen die Anthroposophie und eben auch die grünen und linken Milieus eint, das ist schon so ein anti-etatistischer Gestus, also so eine Staatsskepsis. Ne? Also man misstraut erstmal denen da oben, was die so machen. Das ist natürlich jetzt pauschal gesprochen, das gilt nicht für alle. Aber prinzipiell diese Auffassung, wir können das eigentlich vielleicht besser als der Staat.
Wobei ein Zweifel ja durchaus gesund ist.
Genau, natürlich. Der Zweifel ist das Grundprinzip allen wissenschaftlichen Denkens und allen Fortschritts, dass man erstmal nicht alles für Gegebenen hinnimmt und sagt so, klar, das ist so Gott gegeben und deswegen machen wir es auch so, sondern erstmal skeptisch zu sein, ist erstmal was Gutes. Aber es gibt natürlich immer den Punkt, wo dann auch so eine Skepsis umschlagen kann in Querulantentum, in Verschwörungsgläubigkeit eben in. Und gerade bei einer wirklich Extremsituation, wie wir sie erlebt haben, eben mit der Pandemie, da bietet sich das, glaube ich, an, dass man plötzlich denkt so, was passiert hier eigentlich? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen.
Und glauben Sie, der Begriff Querdenker wird sich nochmal wandeln?
Ich glaube, in absehbarer Zeit nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, so in, weiß ich, 30 Jahren, dass man den nochmal ganz anders verwenden wird. Aber ich glaube, jetzt so für die nächste Generation ist der erstmal kontaminiert oder auf jeden Fall eben ganz klar verbunden mit einer bestimmten Denkhaltung.
Florian Werner bei uns. Die Automobilbranche ist im Großraum Stuttgart für mehr als 200.000 Menschen Arbeitgeber. Wie sinnbildlich ist Stuttgart da für die Republik? Darüber sprechen wir den Vormittag.
Total prägend natürlich. Also die Geschichte von Daimler und Maybach, die eben in Bad Cannstatt im Gewächshaus von Gottlieb Daimler die erste Motorkutsche zusammengeschraubt haben, die ist, glaube ich, allen geläufig und auch den ersten Reitwagen. Motorkutsche, Reitwagen, da merkt man schon, das hat was mit dem Pferd zu tun. Also insofern ist da, glaube ich, eine Kontinuität da. Zuerst hat man den Stutengarten und nachher die Autos. Ne? Also die Stuttgarter haben schon immer gerne sich mit Mobilität beschäftigt.
Wobei Sie ja dann auch schreiben, ja, Stuttgart könnte womöglich das neue Detroit werden. Mit Vollgas in den Niedergang gibt es da die Schlagzeilen.
Genau, das ist natürlich so eine Catchphrase, das nächste Detroit. Also wir wissen ja alle, Detroit, die große Metropole in den USA, die eben sehr abhängig war von dieser Monokultur des Autobaus, die Big Three, die großen drei Automobilfirmen, die amerikanischen dort. Und als die dann eben schwächelten und dann zumachten und so weiter oder ihre Produktion verlagerten, da ist eben Detroit vollkommen ausgeblutet. Das wird so in Stuttgart, hoffe ich, glaube ich, nicht passieren. Aber natürlich, dass eben Hunderttausende von Arbeitsplätzen immer noch weitgehend am Verbrenner hängen. Und wir alle wissen im Moment mehr denn je, das ist alles nicht für die Ewigkeit gebaut. Ne? Also die klimatischen Probleme sind die eine Sache, aber sozusagen der Rohstoffmangel ist die andere. Und man setzt immer noch sehr auf diesen individualen Verbrennungsmotor. Das ist schon alles auf eine Karte.
Da sagen Sie, Stuttgart steht eben auch für die Transformation. Heißt das, vielleicht bauen die großen Autobauer demnächst dann Stadtbahnen und Fahrräder?
Schön wäre es. Also immerhin, ich glaube, ein erster Schritt ist schon gemacht. Der ADAC, der ist ja auch in Stuttgart gegründet worden. Das vergisst man, glaube ich, gerne. Also die große, größte Automobillobby Europas. Die bieten ja seit neuestem einen Service für Fahrradfahrer an. Ich kann es auch als Radler, also ich selber bin persönlich überzeugter Fahrradfahrer, den ADAC rufen und mich vielleicht auch abschleppen lassen oder den Schlauch flicken. Weil ich habe es noch nicht probiert. Ich glaube schon, dass da auch ein Umdenken möglich ist. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir das tun.
Sie waren dann sogar mit dem Fahrrad an der mutmaßlich dreckigsten Kreuzung Stuttgarts. Wie haben Sie es denn dahin geschafft?
Am Neckartor, genau, sozusagen die unangefochten, viele Jahre immer in der Top 10 der Kreuzung mit der schlimmsten Feinstaubbelastung. Das ist gar nicht so leicht, da entlang zu kommen, denn da sind ja überall jetzt diese Feinstaubfresser aufgebaut. Die kennen Sie sicher auch. Die sehen aus wie so riesige Boxentürme, als wäre man auf so einem Konzertfestival, irgendwie so eine Subwoofer. Und die stehen da teilweise so auf dem Gehweg, dass man als Fußgänger gar nicht mehr in die Verlegenheit kommt, da zu laufen. Ich glaube, das ist der größte Effekt dieser Feinstaubfresser, dass man da einfach gar nicht mehr Fahrrad fahren oder gehen kann und deswegen den Feinstaub auch nicht abbekommt.
Wie haben Sie die Luft empfunden?
Es ist sehr schwer zu sagen. Also den Feinstaub, den riecht man ja nicht unbedingt. Wie so viele Sachen, die ungesund sind, sind die eher unsichtbar und machen sich eher nachher auf der Röntgenaufnahme bemerkbar. Also das ist auf jeden Fall ein ganz klares, ein riesiges gesundheitliches Risiko, das da entsteht. Ich würde da nicht unbedingt wohnen wollen, an so einer Straße. Und ich glaube, die Maßnahmen, die da ergriffen werden, eben Mooswände zu bauen oder so, die nachher den Feinstaub aus der Luft filtern sollen oder eben diese Feinstaubfresser, das sind schon sehr, sehr freundlich gesagt symbolische Maßnahmen zur Beruhigung der Volksseele.
Das heißt, die haben es noch nicht bis nach Berlin geschafft?
Die haben es noch nicht bis nach Berlin geschafft. Die werden in Ludwigsburg gebaut und in Stuttgart verbaut. Das ist schon etwas sehr Schwäbisches. Und tatsächlich, wenn ich Freunden in Berlin erzähle, in Stuttgart an den Straßen, da stehen so Feinstaubfresser, die Luft filtern, dann brechen die Leute
wirklich in Augen.
Da muss man gar nicht keinen Schwabenhass in seiner Seele tragen, um sich darüber doch kaputt zu lachen.
Florian Werner ist bei uns in SWRs Leute und Sie können uns als gebürtiger Berliner erklären, was es mit dem Pferdle und Äffle auf sich hat.
Ich muss gestehen, das ist ganz schön mutig, wenn nicht verwegen, das als Berliner erklären zu wollen. Genau, faszinierend ist ja Pferdle und Äffle. Alle kennen das natürlich von diesen kleinen Einspielern, zumindest in Stuttgart.
Wir hören mal ganz kurz rein, dann wissen wir alle, worüber wir sprechen.
Ja, unbedingt.
Das ist der Bananenblues. Das ist der Bananenblues. Der Himmel hängt voller Bananen bloß. Bananen, das ist, was man haben muss.
Sie haben jetzt den Bananenblues nach Hegel. Da bin ich sehr gespannt.
Genau, das muss man vielleicht ein bisschen erläutern. Also natürlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der wahrscheinlich größte Stuttgarter Philosoph, der hat ja diese seine Theorie von These, Synthese und Antithese. Man stellt eine These auf, dann kommt die Antithese und nachher die Synthese aus den beiden. Und das ist ja beim Hafer- und Bananenblues ganz, ganz spannend. Das Äffle behauptet, das sei der Bananenblues, was die beiden singen. Das Pferdle sagt, es sei nein, 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 es ist der Haferblues. Das passt ja erstmal überhaupt nicht zusammen, diese zwei eben These und Antithese. Und dann aber im Refrain von dem Song, da kommt dann eben die Hegelsche Synthese, die Aufhebung dieser Gegensätze. Das ist der Hafer- und Bananenblues. Also da wird das dann ja zusammengeführt und plötzlich, das interpretiere ich dann noch ein bisschen ausführlicher weiter in meinem Buch, sind wir eigentlich beim Bananenweizen. Das ist ja auch so eine,
was man da alles
eine Sache, die
kann.
Außerhalb von Stuttgart oder Baden-Württemberg, glaube ich, ganz schwer vermittelbar ist vielen Leuten. Und da haben wir ja auch eben Getreide und Banane sozusagen als Synthese im Weizenbierglas. Und da kommen eben ja sozusagen Eigenes und Fremdes, eben das Stuttgarter Pferd und der doch exotische Affe, die kommen da plötzlich zusammen und werden zu etwas Höherem, Größeren aufgehoben.
Da interpretieren Sie dann sogar eine Integration rein.
Genau, das ist ein bisschen schwieriger. Das Pferdle tritt erstmals 1960 auf, eben damals SDR. Und dann 62, zwei Jahre später, kommt das Äffle dazu. Und ich glaube wirklich als Reaktion vermutlich auf diese Anwerbeabkommen, die kurz vorher 1961 geschlossen wurden mit Italien, Griechenland, Spanien, der Türkei, wo also plötzlich eben auch Menschen von weit her ins Land kamen, nach Deutschland, viele nach Stuttgart. Und das soll natürlich, ich weiß, sozusagen Gleichsetzung von Menschen mit Affen ist furchtbare rassistische Tradition, aber dieser Affe spricht ja, ne? Das ist irgendwie schon eine menschliche Figur.
Und er hat eine eigene Meinung.
Er hat eine eigene Meinung und er ist natürlich ganz klar schon ein fremdes Wesen, ne? Also sozusagen, dass das Pferdle hier zu Hause ist seit dem 10. Jahrhundert, ist total klar im Stutengarten. Der Affe, wie der nach Stuttgart kommt, ist nicht ganz klar, ne? Aber die beiden verstehen sich, sie schwäbeln beide. Das heißt, für mich ist das schon so ein Bild der harmonischen, ja, Integration.
Und es ist spannend, was man da alles finden kann. Auf jeden Fall schafft es der Bananenblues immer wieder in die SW1 Hitparade. Hören wir jetzt mit ganz anderen Ohren. Was haben denn eigentlich Ihre Eltern gesagt, als Sie gesagt haben, ich schreibe jetzt den Stuttgart-Komplex?
Ach, die haben sich, glaube ich, vor allem erst mal gefreut, dass ich dann öfters wieder zu Besuch komme, so wie heute, weil ich eben hier natürlich im letzten Jahr sehr viel zu Recherchen aus Berlin immer wieder hergekommen bin, ganz viele Wanderungen gemacht habe durch Stuttgart, ganz viele auch so Experimente. Ich habe zum Beispiel das längste Steffele von Stuttgart gefegt am Samstag zur Kehrwoche. Das war so ein bisschen Kehrwoche Hardcore. Die Willy Reichert Staffel mit 408 Stufen.
Mit einer Stunde sind sie wahrscheinlich
Treppe
nicht hingekommen.
Von Stuttgart. Und da habe ich dann über drei Stunden händisch, also mit dem Reisigbesen, den ich von meinen Eltern geliehen habe, das Steffele gefegt, also eine Art, so eine innere Integrationsmaßnahme für mich selber als eben Stuttgarter in Berlin, Berliner in Stuttgart. Danach habe ich mich so richtig, richtig aber als Stuttgarter gefühlt, nachdem Sportlich. Ich die Willy Reichert-Staffel gefegt hatte.
Mir hat jemand gesagt, als ich 2016 nach Stuttgart kam, ja, Stuttgart ist die Stadt, da verliebt man sich erst auf den dritten Blick, weil man auch die Umgebung so ein bisschen erstmal erkunden muss.
Auf jeden Fall. Ich bin ja vor 30 Jahren hier weggezogen und es gab, glaube ich, schon auch Gründe damals. Gut, natürlich auch zu der Stadt, wo man irgendwie pubertiert ist und aufgewachsen ist, hat man vielleicht immer ein gespaltenes Verhältnis, aber gab schon Gründe, warum ich lieber erstmal ins Ausland wollte und dann nach Berlin. Aber jetzt so 30 Jahre später, muss ich sagen, vielleicht nicht auf den dritten Blick, sondern eher auf den siebten, bin ich doch voller Liebe und Reuegefühlen auch zurückgekehrt und habe jetzt eben auch während meiner Recherchen für dieses Buch Seiten von Stuttgart wiederentdeckt und habe sie auch zum ersten Mal entdeckt, die ich vorher übersehen hatte und die grandios schön waren, ne? Wo ich wirklich dachte, das ist wirklich eine irre schöne Stadt.
Die Stuttgarter eben besser als ihr Ruf. Sie werden einige Lesungen machen hier. Heute Abend geht's los. Premiere 19.30 Uhr im Literaturhaus Stuttgart. Danke für den Besuch in SWR1. Leute, Florian Werner.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.